Einen schönen guten Tag Ihnen allen. Entschuldigen Sie, dass ich Sie heute erst so spät reinlasse. Ich komme direkt von einem anderen Termin. Aber ich glaube, ich mache das jetzt immer so, denn so dieser Anblick, wenn so auf einmal plötzlich 20 Leute so mit fröhlichem Ding-Dong sich so einschalten, das finde ich sehr ansprechend. Warte mal, genau, ich glaube, jetzt sind alle drin, die im Warteraum saßen. Ja, dann können wir auch loslegen. Ich möchte heute damit anfangen, dass ich Ihnen eine für mich selbst brandneue Literaturempfehlung geben kann, nämlich ein ganz großartiges Buch zu griechischen Mythen. Ich hatte Ihnen ja schon das eher populärwissenschaftliche von Luciano de Crescenzo nahegelegt. Auf derselben Ebene möglicherweise sogar noch ein Tick besser. Ich habe selbst erst angefangen zu lesen. Ich habe kürzlich von einer Freundin dieses Buch geschenkt bekommen von Stephen Fry, Mythos. Der Untertitel, was uns die Götter heute sagen, ist halt so einer dieser typischen Verlagsuntertitel, mit denen die glauben, das verkauft sich dann noch besser. Ich finde, die könnte man gerade weglassen. Aber das ist eben auch eine populärwissenschaftliche, aber so nach der Anfangslektüre sehr kundige Auseinandersetzung mit den griechischen Mythen. Natürlich, es sind knapp, es sind 440 Seiten ungefähr, da muss man natürlich auswählen. Ich gebe Ihnen nur ein paar Kapitelüberschriften. Also erstmal der Beginn, die ersten Göttergenerationen, die Spielzeuge des Zeus, die Schönen und die Verdammten. Das sind so die drei Hauptkapitel. Also das ist schon mal sehr ansprechend. Der Autor Stephen Fry ist ein britischer Komiker, Schauspieler, Journalist, Regisseur und Schriftsteller, und manche von Ihnen, oder ich hoffe, dass möglichst viele ihn kennen, der hat in der Verfilmung vom Hobbit den Bürgermeister von Seestadt gespielt. Also dieser herrlich korrupte, fiese Bürgermeister, das ist Stephen Fry, der Autor dieses Buches. Hier erkennen Sie ihn wahrscheinlich mühelos wieder. Okay, also ich habe selbst, wie gesagt, erst reingelesen, aber wenn das ganze Buch so ist wie das, ist das nicht nur für ja, Leute, die sich näher informieren sollen, eine humorvolle und trotzdem fundierte Einführung in die Mythen, sondern auch so als bibliophiler Prachtband ein schönes Weihnachtsgeschenk. Ja, wir sind jetzt mit Zeus tatsächlich fertig geworden, aber ich möchte noch zwei Bilder nachtragen, das heißt drei Bilder genau genommen. Das eine habe ich schlicht und einfach vergessen, Ihnen letztes Mal zu zeigen. Jetzt beginnt gleich wieder ja das Abenteuer des Bildschirmteilens. Jedes Mal, auch wenn es ja eigentlich nicht schwierig ist für mich, eine neue Erfahrung auf meinem eigenen, dann jeweils das Richtige zu finden. Und interessanterweise beginnt es immer damit, dass ich das, was ich eigentlich finden will, nicht finde. Doch hier ist es. Nämlich noch ein Bild zu Prometheus, nachdem wir diese Thematik des Problems, das Prometheus als Gott hat, dass er sich nicht mal umbringen kann, wenn ihm täglich ein Adler die Leber abfrisst, hat hier Nicolas Sébastien Adam in einem 1762 in einer sehr dramatischen bildlichen Darstellung, sehr dynamisch, sehr bewegt dargestellt. Der Adler, der eben gerade an der Leber hackt, Prometheus an den Felsen gekettet, der nichts dagegen unternehmen kann. Ich hoffe, sehen Sie das Bild alle? Niemand widerspricht, das ist schon mal
gut. Ja, doch, wir sehen es.
Prima. und dann noch zwei Neue, oh je, jetzt muss ich wieder. Jetzt habe ich wieder was gemacht, was ich eigentlich nicht wollte. Jetzt. Naja, also ist aber noch nichts passiert. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher. Ich habe jetzt gerade dummerweise. Ah ja, die DigiC, ja, es ist so, also banal, mein Computer sagt mir etwas, aber die DigiCam hat das halb verdeckt, wo sie festgemacht ist, was er sagt. Neue Freigabe. Da, das waren noch zwei Bilder aus der neuesten Zeit, die ich Ihnen zeigen wollte, deren Bereitstellung ich meiner Hilfskraft verdanke. Ich finde zwar, ich würde Zeus in Videospielen nicht finden, aber im Videospiel God of War, Ascension und Hades im Rechten, also noch ganz aktuell aus diesem Jahr, da sieht er so aus, wie man sich Zeus auch sonst so vorstellt, eben mit Blitz und wallender Mähne und Bart. Die Interpretation auf dem linken Bild, die ist ganz interessant, zwar auch mit dem Blitz, aber er hat so mit diesen schlohweißen Haaren und dem Blick hat er so eher was Zombiehaftes. Die bartlose Darstellung und die vielen Muckis, die sind auch, ja, eher ungewöhnlich. Über das Videospiel kann ich Ihnen selbst nichts sagen. Nadine, weißt du was dazu oder hast du ihn auch im Netz gefunden?
Na, also ich habe es nicht gespielt. Ich weiß nur, dass er da auch der Bösewicht ist, passend. Also irgendwie.
Ja, so sieht er auch aus. Was ich eben mit diesen ganz modernen Bildern eben auch immer wieder zeigen will, ist, dass das Interesse an den antiken Mythengestalten wirklich völlig ungebrochen ist. Ich habe eher den Eindruck, dass es jetzt auch gerade durch die durch Videospiele, durch das Computerzeitalter eher wieder befördert wird. Und das ist natürlich etwas, was ich selbst sehr erfreulich finde. Ja, das war also Zeus. Wenn Sie zu Zeus keine Bemerkungen mehr haben oder Fragen, Pünktchen, 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 die Sie dann gerne jetzt stellen können, noch Herr Böhm, bitte. Herr Böhm, ich sehe Ihre Handzeichen, aber ja, jetzt höre ich Sie. Ich höre ja, Sie. Ich sehe Sie nicht, aber ich höre Sie.
Ja. Ja. Ich wollte noch mal kurz auf den Prometheus eingehen. Es erscheint mir eigentlich sehr sinnvoll, diese Kombination zwischen dem Pyrphoros und dem Desmotes. Und das ist ja ein Drama, das rein auf der Götterebene stattfindet. Also kann das Bild des Zeus da durchaus anders aussehen als beispielsweise nachher im Agamemnon. Und wir sind, glaube ich, immer sehr stark fixiert so auf eine einheitliche Darstellung der griechischen Götter. In Wirklichkeit sind sie eigentlich recht vielfältig. Und gerade Zeus ist ein sehr wandelbarer Gott, finde ich. Also er ist einmal dieser Schlawiner, dieser Liebhaber. Er ist andererseits der Vertreter der Gerechtigkeit. In Olympia ist er ein Orakelgott, ein Kriegsgott, der Orakelpriester von Olympia zieht in die Feldzüge. Also muss man bei Aischylos nicht ein einheitliches Zeusbild erwarten.
Ja, danke. Das ist noch eine eben sinnvolle Ergänzung zu dem, was ich letztes Mal schon gesagt hatte. Es wird natürlich in dem Moment vielleicht ein bisschen problematisch, wenn eben ein so eindeutig negatives Zeusbild entsteht, wie es im Prometheus Desmotes ja der Fall ist. Aber Sie sagen es ja auch selbst, man muss den im Kontext eben der gesamten Trilogie mit dem Prometheus Pyrphoros und dem Prometheus Lyomenos sehen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir es hier mit einem Zeus zu tun haben, der sich eben wandelt, einem Zeus, der dazulernt, ist groß. Und ganz evident ist natürlich, sind die unterschiedlichen Zeus-Bilder beim Zeus als Liebhaber. Ovid spielt in den Metamorphosen da ja an vielen Stellen wunderbar damit, wo Zeus quasi in einem Satz vom gütigen Weltenherrscher zum hemmungslosen Liebhaber umschaltet. Das ist etwa am Ende der Phaeton-Geschichte in Metamorphosen Buch 2, so um Vers 400, wo Zeus ganz der fürsorgliche Weltenherrscher erstmal guckt, ob durch die Unfallfahrt von Phaeton auch nichts ernsthaft kaputt gegangen ist, also ob das Weltgebäude noch richtig hält. Also wie ein guter Baumeister, der guckt, ob er Ausbesserungen vorbringen muss. Ja, und dann sieht er Callisto und sofort schaltet er eben in den Liebhabermodus um, hat dann also nur noch Augen für diese schöne Nymphe, die er da erblickt und dann zu ihrem fürchterlichen Unglück dann auch sich gleich über sie hermacht. Zeus als Liebhaber spielt allerdings in der Tragödie, zumindest nach dem, was wir wissen, das ist ja immer die Kautel, die wir haben, eine vergleichsweise geringe Rolle. Also in den erhaltenen Stücken eigentlich gar nicht. Was mir einfällt dazu ist, woraus wir eben wenigstens einige Fragmente haben und auch eine schöne Vasendarstellung, ist in Euripides verlorener Tragödie Alkmene, die ja nach Meinung vieler Gelehrter eben die Vorlage, sei es direkt oder über eine verlorene griechische Zwischenstation, für Plautus Komödie Amphitruo ist. Da hier Zeus zwar als Alkmenes Liebhaber auftritt, aber seine Rolle im Wesentlichen darin besteht, ihr das Leben zu retten, ist das allerdings auch schon wieder ein bisschen verlagert. Also der Zeus, der hinter Nymphen herjagt, ist ein Zeus, der in der Tragödie eher nicht so vorgekommen zu sein scheint. Ja, weitere Bemerkungen, Fragen zu Zeus. Gut, dann widmen wir uns jetzt seinen Brüdern. Moment. Ja, gut, ich habe wieder was gemacht, was ich nicht verstanden habe, aber es ließ sich sofort reparieren, erfreulicherweise. Poseidon, sein nächstälterer Bruder, der Gott der Meere, der Herrscher über die Meere, auch ein sehr mächtiger Gott, was man über die drei Brüder, Zeus, Poseidon und Hades ja doch über alle drei sagen kann. Erinnere aber nochmal daran, der Locus Classicus dafür ist eine Stelle in Homers Ilias. Ich habe jetzt eigentlich nicht nochmal nachgeschaut und kann Ihnen deswegen jetzt aus dem Kopf nicht sicher sagen, in welchem Gesang, festgestellt wird, wie eben einst Zeus, Poseidon und Hades die drei Bereiche, eben Himmel, Meer und Unterwelt, unter sich aufgeteilt haben und eben die Erde so ein bisschen als gemeinsamer Bereich. Und Zeus aber, weil er ja seine Geschwister aus dem Bauch ihres bösen Vaters Kronos gerettet hat, schon eine gewisse Vorrangposition einnimmt. Dass Poseidon als Meeresgott ein sehr mächtiger Gott ist, ergibt sich von selbst daraus, dass Griechenland ja ein relativ kleines Land ist, das von allen Seiten, wenn man so will, eigentlich eine Halbinsel mit ganz, ganz vielen Inseln, auf allen Seiten vom Meer umgeben, das also gerade für eine, wenn wir uns jetzt den Fokus auf Athen richten, für eine Stadt, die ganz im Wesentlichen von ihrer Flottenmacht gelebt hat, auch wirtschaftlich völlig von ihrer Flottenmacht abhängig war, Poseidon natürlich erst recht eine ganz besondere Rolle spielt. Für Athen selbst gibt es noch den interessanten Mythos, dass einst Poseidon und Athena sich darum stritten, wer die Stadtgottheit von Athen werden sollte. Allein am Namen Athen merkt man ja schon, wer gewonnen hat. Sonst hieß es Poseidonia. Städte, die so heißen, gibt es auch. Das unteritalische Paestum zum Beispiel heißt auf Griechisch Poseidonia. Und ja, es war sozusagen ein Wettbewerb und jeder sollte den Athenern was anbieten. Poseidon ist auch der Gott der Pferde, der bot ihnen das Pferd als Geschenk an. Athena die Olive. Es ist mir völlig rätselhaft, warum die Athener sich für Athena entschieden haben, aber sie haben es getan. Poseidon scheint nicht mal so besonders beleidigt gewesen zu sein. Ich habe zu Pferden auch keine besondere Beziehung, aber zu Oliven erst recht nicht. Poseidon spielt aber eben für Athen von jeher eine große Rolle und er ist außerdem auch ein häufiges Epitheton von ihm in den homerischen Epen ist ja Enosigaios, der Erderschütterer. Poseidon ist auch der Gott, den man als zuständig für Erdbeben gesehen hat. Er gehört also auch wie Zeus zu den Gottheiten, bei denen ja möglicherweise, oder das ist ja so meine Arbeitshypothese, die ich durch das Semester auch verfolge, man bei der Art der Darstellung schon in gewisser Weise, ja, also unter Umständen nicht erwarten kann, dass alles mit ihm erlaubt ist. Er ist auch kein Gott, den man sehr häufig zu sehen bekommt. In den, wenn ich jetzt die Komödie mitrechne, taucht er in den 43 erhaltenen Stücken insgesamt zweimal auf. Einmal in der Komödie in Aristophanes Vögeln. Das würde jetzt zu weit führen, Ihnen den Handlungskontext darzustellen. Ich beschränke mich darauf, Ihnen zu sagen, dass er schon vielleicht latent komische Züge hat, aber jedenfalls auch keine komische Figur ist. Im Gegensatz zu, er ist Mitglied einer Göttergesandtschaft, in der noch Herakles und ein ausländischer Gott, der Triballer sind, der Triballer, der nicht vernünftig Griechisch kann, woraus dann eben viele Witze gezogen werden, also so ein komisches Kauderwelsch redet. Und Herakles ist in der Komödie eigentlich immer eine komische Figur als eben großer Fresser und Muskelprotz, also so eine Art Obelix-Figur. Während Poseidon eben vergleichsweise ernst ist. Viel wichtiger aber ist sein Auftritt in Euripides wunderbarer Tragödie Die Troerinnen. Aber bevor ich darauf näher eingehe, möchte ich Ihnen auch Poseidon wieder eher so etwas allgemein vorstellen. Und genau zu diesem Zweck wieder an den richtigen Stellen klicken. Da ist er ja mit dabei. Jetzt müssten Sie wieder das Titelbild sozusagen sehen, antike Götterdarstellungen, Poseidon und Hades. Wir beginnen gleich mit der meiner Ansicht nach tollsten und wahrscheinlich auch berühmtesten Darstellung von Poseidon als schlanker, aber doch muskulöser Mann in mittleren Jahren. Mit einer sehr sorgfältigen Frisur. Man wundert sich, dass die im Wasser nicht durcheinander kommt und einem ebenso sorgfältig angeordneten Bart. Aus dem 5. Jahrhundert vor Christus, und da ist tatsächlich was ganz Besonderes, weil egal jetzt ob Bronze oder steinerne Figuren aus dieser Zeit so gut wie gar nicht erhalten sind. Ganz viele griechische Originale sind verloren und wir haben nur das Glück, dass wir sie durch römische Kopien meistens der Kaiserzeit kennen. Aber dieser Poseidon von Artemision stammt wirklich aus dem 5. Jahrhundert vor Christus. Und er stammt, wie es sich für Poseidon gehört, tatsächlich aus dem Meer. Diese Statue ist nämlich in der Nähe von Kap Artemision, der Nordspitze der Insel Euboea, gefunden worden. Das sind ja eben, das sind die Stunden von Sternstunden, von denen jeder Archäologe träumt, ne, dass ihm mal sowas zuteil wird, entsprechend schön dann im Nationalmuseum in Athen auch aufgestellt. Interessierte sollten sich allein für das Nationalmuseum in Athen eigentlich eine Woche nehmen. So, also schneller kommt man da mit all den Herrlichkeiten, die die haben, nicht durch. Selbst wenn man jetzt, also ich kenne Kollegen, die imstande wären, sich einen ganzen Tag Vasen anzuschauen. Also das schaffe ich nicht. Aber sie können sich da auch 2 oder 3 Tage einfach nur Vasen anschauen. Im Sprung durch die Jahrhunderte auch nochmal eine andere Poseidon-Statue aus dem letzten Viertel des 2. Jahrhunderts vor Christus. Ach so, zur letzten wollte ich noch sagen, die komische Armhaltung ist offensichtlich dadurch zu erklären, dass er in der rechten Hand seinen Dreizack hatte und im Begriff ist, mit diesem Dreizack dann eben irgendetwas zu werfen oder aufzuspießen. Der Dreizack ist verloren gegangen. Hier wahrscheinlich bei dieser Statue, die einige Jahrhunderte jünger ist, sehr viel stärker bewegt, mit Gewand, was jetzt für einen Meeresgott eher unpraktisch ist. Und in der Hand hat er wahrscheinlich auch einen Dreizack gehalten, auf den er sich gestützt hat. Und orientiert daran die Poseidon-Statue, die Sie im Hafen in Kopenhagen sehen können. Es ist uns, man kriegt ganz viele Bilder von der Statue. Es ist aber nicht gelungen, rauszufinden, von wem die eigentlich ist. Also man sieht immer nur die Statue ohne Angaben. Jedenfalls ja. Irgendwie klassizistisch. Und wieder zwei, wie ich finde, sehr schöne dramatische moderne Darstellungen. Genzoman ist ein, natürlich ein Pseudonym, ein Internetkünstler, der sehr viele Dinge so in dieser Art macht. Er macht aus Poseidon ein Mischwesen. Das ist immerhin eine ungewöhnliche Darstellung. Dadurch wirkt er aber noch gruseliger, natürlich mit diesem strengen, bösen Gesicht, aber so eine Art Oktopus-Kentaur, wenn Sie so wollen, der eben in der seiner unteren Körperhälfte ein Oktopus ist. Oktopodes sind ja wahrscheinlich letztendlich seit Jules Vernes 20.000 Meilen unter den Meeren besonders beliebte Figuren für so besonders schlimme Meerungeheuer. Sie können zurzeit, das lohnt sich sehr, dahin zu gehen. Im Senckenberg-Museum ist eine Tiefseeausstellung. Einige von Ihnen waren vielleicht auch schon drin. Da können Sie immerhin 8 Meter langen Riesenkalmar sehen. Die sehen so ein bisschen anders aus, aber es sind ja die größten Tintenfische, die es tatsächlich gibt. Vergleichsweise doch noch ein bisschen weniger gruselig als diese Wesen. Ja, und von er ist Franzose, also spricht man ihn wahrscheinlich Anthony Jean aus, auch ein zeitgenössischer Künstler, noch relativ jung, also noch keine 40, der auch sehr viele Darstellungen dieser Art geschaffen hat. Le Courroux de Poseidon, also der Zorn des Poseidon. Es war so dem Bild nicht zu entnehmen, aber derjenige, der traditionell ja von Poseidons Zorn verfolgt wird, ist Odysseus. Also ich vermute einfach mal, dass wir es hier mit Odysseus zu tun haben, statt auf seinem Floß, auf einem kleinen Schiffchen. Ja, und wenn man von so einem Wesen verfolgt wird, mit dem Dreizack aus dem Blitze rausleuchten. Und das ist ja, finde ich, eine sehr hübsche Darstellung. Ich vermute mal, dass er die aus dem ersten Teil vom Herrn der Ringe inspiriert hat, ne? Diese Pferde, die, ja, so Pferdewesen, die aus dem Fluss herauskommen, die Arwen da beschwört. Auf jeden Fall. Also ich merke, je mehr ich solche Sachen sehe, desto größere Affinität gewinne ich dazu. Ich finde, das ist doch so eine sehr hübsche Form der neuen Kunst. Und hier diesen Filmausschnitt, den haben Sie schon gesehen, letztes Mal im Zusammenhang mit Zeus, aber ich wollte Ihnen auch noch den Poseidon, der ja der Vater der Hauptfigur Percy, eigentlich Perseus ist, Percy Jackson, gespielt von dem mir sonst bisher nicht bekannten Kevin McKidd, eine moderne Poseidon-Interpretation. Ansonsten, man kommt ja da vom Hundertsten ins Tausendste. Deswegen gibt es nicht bei jedem Gott eine moderne Zeichentrickversion. Tritt er ja, wenn man so will, auch unter seinem lateinischen Namen Neptun in dem wundervollen Disney-Film Ariel, die Meerjungfrau, auf. Und natürlich auch in der Moderne, in vielen anderen Dingen. Ich habe mich mal, das sei jetzt nur als Skurrilität am Rande vermerkt, wir hatten mal vor vielen Jahren eine Weihnachtsfeier des Instituts, wo wir uns irgendwie verkleiden sollten. Im Endeffekt haben es dann doch nur ganz wenige gemacht, aber ich habe mich da als Poseidon verkleidet. Das war ein spektakulärer Erfolg. Sie haben mich noch da gesehen, Herr Gottschalk, ja? Waren Sie da schon da?
Das war meine erste Weihnachtsfeier oder war es sogar die zweite? Bin mir nicht ganz
jetzt
sicher.
Jetzt nicht sagen, wann es war.
Genau, ich kann mich nur noch daran erinnern, dass Herr Bernsdorf Sie erstmal nicht erkannt hat.
Na. Ich habe mir halt so einen Wolfgang-Petri-Perücke besorgt im Scherzartikelladen. Damit war ich schon mal fast unkenntlich. Und ja, statt Poseidon-Dreizack einen Teufels-Dreizack ging aber auch und einen Bettlaken. Ich glaube, es ist eigentlich nicht fotografisch dokumentiert worden. Ich kenne jedenfalls keins. Okay, ja, das also ein paar Bilder zur Einstimmung. Dann wollen wir uns aber wieder etwas seriöser dem wichtigsten Auftritt oder dem einzigen erhaltenen Auftritt, auch den Poseidon in einer antiken Tragödie hat, zuwenden, seinem Auftritt im Prolog der Troerin, die ich ja schon als eine der drei schönsten Euripides-Tragödien Ihnen genannt habe. Also meine drei Highlights sind Herakles, der letztes Mal erwähnte, die Troerin und die Iphigenie in Aulis. Ich würde ja noch von den anderen noch Agamemnon, Antigone und König Ödipus dazu nehmen. Das sind also für mich so die Top 6 der griechischen Tragödie. Zum Teil keine besonders originelle Einteilung, aber sie sind halt so berühmt, weil sie wirklich so gut sind. Hier muss ich allerdings ein bisschen ausholen, damit wir Poseidon hier in dieser Rolle richtig verstehen, uns auch den Umkreis noch ein bisschen anschauen. Wir wissen dank einer Notiz des Schriftstellers Elian aus dem 2. Jahrhundert, man hat keine richtige Gattungsbezeichnung dafür. Man kennt diese Leute als Buntschriftsteller, also sehr verdienstvolle Autoren, die ohne jetzt besonderen intellektuellen Anspruch einfach interessante Begebenheiten sammeln. Von Elian sind zwei Werke erhalten, die meistens ist das so bei diesen Kaiser, also er lebte im 2. Jahrhundert nach Christus und diese kaiserzeitlichen Werke, auch wenn sie griechisch sind, sind meistens unter ihren lateinischen Titeln bekannt, die Varia Historia, also die bunte Geschichte, verschiedenartige Geschichten. Und die Historia Animalium, die ja so Geschichte der Tiere, aber da werden dann auch mehr Merkwürdigkeiten, was wodurch sich so besondere Tiere auszeichnen, dargestellt. Und in der Varia Historia 2.8 finden wir eine sehr hübsche Notiz. Ich lese die Ihnen jetzt einfach. Ich habe mir im Nachhinein noch gedacht, vielleicht hätte ich sie Ihnen auch kopieren sollen, aber die Informationen sind relativ leicht zu fassen. Er verrät uns zum einen mal ein Datum, nämlich in der 91. Es geht jetzt gleich um die Troerin. In der 91. Olympiade. Das ist diese schöne Zählung nach Olympiaden, die der Überlieferung nach der in die Zeit um 300 gehörende Historiker Timaios von Tauromenion erfunden hat, die sich leider nicht allgemein durchgesetzt hat, denn sonst könnte man viele Ereignisse der griechischen Geschichte besser datieren. Die 91. Olympiade, das ist der Zeitraum von Sommer 416 bis Sommer 412. Das heißt, wenn er sagt, dass die Troerinnen in der 91. Olympiade aufgeführt wurden, dann könnten das theoretisch noch 4 Jahre sein. Also da das Jahr immer Mitte des Jahres beginnt und Mitte des Jahres endet bei den Griechen, die Tragödienaufführungen aber immer im Frühjahr waren, kämen die Jahre 415 bis 412 in Frage, aber ein antikes Cholion zu einer Stelle in Aristophanes Vespen, Vers 1326, sagt uns, dass die Troerinnen 7 Jahre nach den Vespen aufgeführt worden sind. Und damit werden wir, bei den Vespen wissen wir es genau, 422, damit sind wir also im Jahr 415. Warum das so wichtig ist, dass es gerade das Jahr 415 war, das verrate ich Ihnen gleich, aber erst trage ich Ihnen direkt auf Deutsch diese Notiz bei Elian Varia Historia 2.8 vor. Also in der 91. Olympiade traten miteinander zum Agon an Xenokles und Euripides. Und erster war Xenokles, wer immer das auch sein mag, Hostis Potovutos Estin, den kannte also Elian im 2. Jahrhundert nach Christus schon nicht mehr. Jetzt kommen die Stücktitel. Zweiter hinter ihm war Euripides mit Alexandros, Palamedes, den Troerinnen und dem Satyrspiel Sisyphus. Und jetzt kommt eine besonders hübsche Bemerkung noch danach. Es ist lächerlich, nicht wahr, dass Xenokles gesiegt hat, Euripides aber unterlegen ist. Und das mit derartigen Dramen. Von zwei Dingen muss also das eine der Fall sein. Entweder waren die, die Herren über die Abstimmung waren, also die Schiedsrichter, dumm und ungelehrt und weit weg entfernt von einer vernünftigen Entscheidung. Oder sie waren bestochen. Beides aber ist verrückt und den Athenern am wenigsten würdig. Das ist mal eine Literaturkritik nach meinem Herzen. Wie kann es sein, dass Euripides mit solchen Stücken Zweiter geworden ist, während dieser Xenokles, den keiner kennt? Modern würde man sagen, who the fuck is Xenokles? Dass der gegen Euripides gewonnen hat. Wir kennen Xenokles aber noch von einer anderen Stelle. Der war also, es ist nichts von ihm erhalten, also kein Fragment. Aber er kriegt einen Kurzauftritt, also nicht persönlich, sondern er wird erwähnt in Aristophanes, für meinen Geschmack bester Komödie, Die Frösche, die beste antike Komödie überhaupt, selbst Plautus Amphitruo zum Trotz. Wo ja der Gott Dionysos in die Unterwelt geht, um seinen Lieblingsdichter Euripides rauszuholen und vorher seinen Cousin Herakles besucht, weil der ja genau weiß, wie man in die Unterwelt kommt, weil er ja mal da war, um den Unterweltsohn Kerberos raufzuholen. Und Herakles fragt ihn dann ja, warum willst du denn ausgerechnet Euripides? Gibt's denn keine Tragödiendichter mehr in Athen? Daraufhin sagt Dionysos den herrlichen Satz, muss ich vorstellen, das war im Jahr, nachdem Sophokles und Euripides bei demselben Jahr gestorben waren. Heumenga uket eisin hoidontes kakoi. Ich zitiere es in der kongenialen Übersetzung von Ludwig Seger über die Tragödiendichter: Tod sind die einen, die da leben schlecht. Ich sage das jetzt nur am Rande. Dieses Zitat kommt mir häufig, wenn ich mir so die Leute angucke, die in der modernen Musik noch gerade so am Komponieren sind, vor allem in der modernen sogenannten E-Musik. Ich will jetzt also gerade jetzt so große, bedeutende Künstlerinnen wie Taylor Swift oder Billie Eilish damit nicht beleidigen, sondern eher so die Leute, die da so in der Nachfolge von Leuten wie Stockhausen oder so irgend so einen Kram komponieren. Aber das nur am Rande. Herakles zählt dann tatsächlich ein paar Leute auf und fragt dann, ja, was ist denn mit Xenokles? Und für den hat dann Dionysos das eine Wort parat, exoleutonädia. Anachronistisch würde man sagen, er soll zum Teufel gehen, mein Zeus. Wie Seger übersetzt, den hol der Henker mir. Man könnte sich vorstellen, Xenokles saß im Publikum und war sicher ganz entzückt darüber, was Aristophanes den Dionysos sagen lässt. Ja, man versteht es also wirklich nicht. Die Troerinnen sind so ein tolles Stück, aber es gibt eine, das ist natürlich alles spekulativ, weil wir die Umstände nicht so genau kennen, einen Grund, warum die Troerinnen nicht so gut ankamen. Und wenn Sie jetzt das Gefühl haben, dass ich wieder eine meiner berüchtigten endlosen Abschweifungen Ihnen präsentiere, muss ich hier sagen, nein. Es ist wirklich für den Kontext wichtig, was ich jetzt sage. Kurz nur zu den anderen Stücken. Alexandros, das ist ein, ja, aus der Ilias schon bekannt, der andere Name für Paris, also den Hauptschuldigen am Trojanischen Krieg. Und Palamedes ist einer der griechischen Kämpfer vor Troja. Das heißt, wir haben ja also tatsächlich wohl mal, was bei Euripides eher ungewöhnlich ist, eine Inhaltstrilogie, das heißt drei Stücke, die sich auf denselben Kontext des Trojanischen Kriegs bezogen haben. Zwei aus dem, wir wissen jetzt nicht so genau, worum es im Alexandros und im Palamedes ging, aber jedenfalls aus der Zeit des Krieges und die Troerinnen eben nach dem Krieg. Alexandros und Palamedes sind bis auf wenige Fragmente verloren. Die Troerinnen bringen die Schlussphase des Krieges und zeigen, und das ist eben ihre besondere Stärke, das ganze Elend, das Krieg mit sich bringt. Die Männer der Trojaner sind alle tot und die Frauen warten darauf, der Chor der gefangenen Troerinnen, nachdem das Stück auch benannt ist, wird eben von trojanischen Frauen gespielt. Die Hauptperson ist die Königin Hekabe, bei der das Element, das ja für die Tragödie typisch ist, die Fallhöhe am stärksten gegeben ist. Vor kurzem war sie noch mächtige Königin mit 50 Kindern. Das ist so eine der Stellen, wo man den Mythos vielleicht nicht genau zu befragen sollte. Wobei ich tatsächlich glaube, wenn ich mich ans Guinness-Buch der Rekorde richtig erinnere, dass die Rekordhalterin 61 Kinder geboren hat, also eine einzige Frau. Das waren allerdings überwiegend Drillings- und Vierlingsgeburten. Also ja, hintereinander weg geht das ja nicht biologisch. Jedenfalls mit 50 blühenden Kindern, vollkommen im Glück und jetzt ins Elend gestürzt. Ihr Mann Priamos ist tot, ihre Söhne sind alle tot. Von den Töchtern leben noch zwei zu Beginn des Stückes, Kassandra und Polyxena. Und sie hat noch ihre Schwiegertochter Andromache, die Frau ihres ältesten Sohnes Hektor, und den kleinen Sohn Astyanax, der noch ein Kleinkind ist, sind also verblieben. Und sie selbst wartet jetzt also mit den anderen kriegsgefangenen Troerinnen darauf, wem der griechischen Befehlshaber sie als Sklavinnen zugeteilt werden. Die beiden schlimmsten Lose, die es gibt, die meist verhassten, sind Agamemnon, weil er eben der Anführer dieser ganzen Aktion ist, und Odysseus, weil er mit der List mit dem Pferd schuld an der am Untergang von Troja ist, und Hekabe zieht ausgerechnet das eine schreckliche Los, dass sie die Sklavin von Odysseus wird, während ihre Tochter Kassandra als das blickt, lässt, es wird sofort ganz klar, eben als natürlich als Konkubine für Agamemnon mitkommen soll. Also im Grunde genommen fangen die Troerinnen da an, wo andere Stücke aufhören, andere Tragödien, und das Besondere daran ist, dass es eben immer noch schlimmer wird. Kassandra, die ja die Seherin, die ja das Pech hat, dass ihr nie jemand was ihre Prophezeiung glaubt, prophezeit eben ihr eigenes Schicksal und sagt aber zu Hekabe: Tröste dich, liebe Mutter, es ist nicht schlimm, immerhin sterbe ich mit meinem Peiniger Agamemnon zusammen, der wird auch umgebracht. Das ist jetzt natürlich kein besonderer Trost für Hekabe. Dann erfährt sie, dass ihre Tochter Polyxena als Opfer am Grab von Achill geschlachtet worden ist, also als Menschenopfer. Und schließlich beschließen die Griechen auf Anstiften des Odysseus, der hier eine rabenschwarze Gestalt ist, noch den kleinen Astyanax umzubringen, weil damit praktisch mit den männlichen Nachkommen in Troja alles komplett aufgeräumt ist. Und das Stück endet dann damit, dass wir, während man sich das brennende Troja im Hintergrund vorstellen muss, die Kriegsgefangenen dann abgeführt werden. Also ein Stück, das den Krieg sehr schonungslos in seinen düsteren Farben malt. Und das war in einer, und deswegen habe ich das alles so ausführlich erzählt, in einer politischen Situation, in der man sich vorstellen kann, dass die Athener so ein Stück nicht sehen wollten. Denn im Frühjahr 415, etwa zu der Zeit, wo die Troerinnen gespielt worden sind, begann das größte militärische Unternehmen im Peloponnesischen Krieg, die Sizilische Expedition. Das war, wie schon zu Kriegsbeginn, 16 Jahre vorher, so eine dieser Hurra-Expeditionen, für die die Athener von dem führenden Politiker Alcibiades sehr begeistert worden sind. Lasst uns Sizilien erobern. So ein ziemlich größenwahnsinniges Projekt, das dann auch krachend gescheitert ist. Die nächste Bemerkung, die lasse ich jetzt weg. Das würde wirklich zu weit abführen. Wir haben das, wenn Sie das nachlesen wollen, das ist das sehr packend und eindrucksvoll geschildert, dieses Unternehmen im 6. und 7. Buch von Thukydides Geschichtswerk, das also so in gewisser Weise eine in sich geschlossene Komposition darstellt und fast romanhaft zu lesen ist. Allerdings, Leute, die ihn kennen, wissen, das stimmt, was ich sage. Thukydides ist mitunter sehr, sehr schwer, insofern liest er sich weniger flüssig als Thomas Mann, vielleicht eher so wie Hegel oder so, auch wenn das jetzt nicht gerade ein Roman ist. Also mitten in diese Hurra-Begeisterung der Athener für ein neues kriegerisches Unternehmen platzt Euripides rein mit so einem Stück, in dem nur die Leiden des Krieges vor Augen geführt werden. Das kann man sich vorstellen, dass das athenische Publikum nicht besonders angesprochen hat zu dieser Zeit. Das wäre eine mögliche Erklärung dafür, dass Euripides nur Zweiter geworden ist. Aber noch viel stärker dürfte es an der Botschaft gelegen haben, die der Prolog geboten hat. Und damit bin ich nun endlich bei, das ist auf den Texten, die Sie auf Moodle eingestellt haben, sind das die Blätter 5 und 6. Ich habe Ihnen also hier wirklich den vollständigen Prolog der Trauerin abziehen lassen. Ich werde ihr keine Angst, ich werde bei Weitem nicht alles behandeln, aber finde es schön, wenn sie den dann auch mal, wenn sie Lust haben, am Stück durchlesen können. Ein Wort zu dem Übersetzer Kurt Steinmann. Der ist so mit auf jeden Fall einer, der seit Wolfgang Schadewald tot ist, einer der besten lebenden Übersetzer. Er ist also sehr produktiv, übersetzt vor allem Theaterstücke, griechische und ich glaube auch lateinische Theaterstücke. Also wenn irgendwo, jetzt neuerdings auch die homerischen Epen, also wenn irgendwo Kurt Steinmann draufsteht bei der Übersetzung, dann können Sie das getrost kaufen. Ja, Poseidon tritt auf. Götterauftritte finden in der griechischen Tragödie, der Aufführung griechischer Tragödien ja immer auf dem Dach des Bühnenhauses statt. Götter sind also von daher schon durch die Ebene, auf der sie auftreten, von den Menschen abgehoben. Ich hatte es auch, glaube ich, schon erwähnt, oder Sie wissen es, da die Götter, die müssen ja irgendwie auf das Bühnendach kommen. Es gab also offenkundig keine Treppen, keine Stufen, von denen man hinten raufsteigen konnte. Die wurden also mit einer kranartigen Vorrichtung, die einfach Mechanae heißt, aufs Bühnendach gebracht. Und daher kommt dann natürlich der Theos Ectes Mechanaes oder bekannter unter seinem lateinischen Namen der Deus Ex Machina. An der Stelle mache ich eigentlich noch mal eine kurze Pause, um Ihnen Gelegenheit für Fragen, Bemerkungen zu geben. Herr Gottschalk.
Ja, erstmal fand ich es ein bisschen bemerkenswert, dass der Dichter, den man nicht kennt, der uns fremd ist, ausgerechnet Xenokles heißt. Das vielleicht nur am Rande. Könnte vielleicht dafür sprechen, dass der Name nicht unbedingt authentisch sein muss, aber das ist pure Spekulation.
Also der Spekulation, möchte ich sofort die Spitze abbrechen. Das ist ja der fremdberühmte wörtlich, der Xenokles. Ja. Aber dadurch, dass er außer bei Elian unabhängig davon auch bei Aristophanes auftaucht, und der Name ist einfach so Namen mit Xeno irgendwie, die sind ganz gängig, siehe Xenophon. Also ich glaube, das müssen wir nicht bezweifeln, aber zweite Frage, Bemerkung.
Ja, gut, das erste geht dann eher so ein bisschen als Karlauer und Randnotiz durch. Das zweite ist auch eine Detailfrage, wo ich nochmal einen Schritt zurückgehen möchte. Sie hatten gesagt, Poseidon hätte in dem Mythos, in dem er mit Athena um Athen streitet, den Athenern das Pferd angeboten. Ich meine mal gehört oder gelesen zu haben, es gibt die Variante, dass er eine Salzquelle angeboten hat. Und ich meine, die wäre sogar archäologisch irgendwie identifiziert worden.
Ja, das stimmt. Das ist eine Variante. Und ich verstehe nicht genug von Archäologie, um sagen zu können, ob das unumstritten ist. Aber diese Quelle ist in der Tat auf der Akropolis am Erechtheion, also den Ort, wo diese Quelle sein soll, den kann man sogar noch besichtigen. Das Erechtheion, also das Gebäude mit den schönen, so mit den berühmten Karyatiden, also den Frauengestalten, die als Säulen eingesetzt sind. Herr Böhm. Herr Böhm, ich höre Sie nicht, obwohl Sie angeblich laut geschaltet sind. Jetzt sind Sie leise geschaltet, jetzt sind Sie wieder laut geschaltet. Herr Böhm, hören Sie mich? Gut, da scheint die Verbindung leider unterbrochen zu sein. Dann machen wir erstmal weiter. Wenn Sie mich hören, dann können Sie ja von Zeit zu Zeit nochmal versuchen, sich bemerkbar zu machen. Ja, also Poseidon tritt auf dem Bühnenhaus auf. Man sieht also im Vordergrund, der Chor ist noch nicht da, aber man sieht wohl schon vor dem Bühnenhaus eben Hekabe am Boden liegen in Trauer. Es wird dann auch von Poseidon schnell deutlich gemacht, dass sie es ist. Und es wird auch schnell klar, warum Poseidon hier erschienen ist. Er will von Troja Abschied nehmen, seiner Stadt Troja. Das wird vielleicht das Publikum erstmal verwundert haben, denn aus der Ilias kennen wir Poseidon als einen der Götter, die auf der Seite der Griechen sind. Dem liegt ein Mythos zugrunde, nach dem Poseidon zusammen mit Apollon die Mauern von Troja errichtet hat, aber dann vom König Laomedon um seinen Lohn betrogen worden ist. Ziemlich doof, wenn man Göttern nicht zahlt. Apollon ist trotzdem irgendwie auf der Seite der Trojaner geblieben. Er ist also der eigentlich der wichtigste Helfer der Trojaner. Aphrodite zwar auch, aber die ist halt einfach im Krieg nicht so gut. Entweder hat Euripides das selbst umgeschrieben sozusagen, diesen Mythos, oder wir kennen eben einfach die Grundlage nicht. Bei Euripides ist Poseidon auf Seiten der Trojaner und nimmt jetzt eben Abschied von seiner Stadt. In typischer Euripides-Manier, der hat sich ja bei seinen Prologen, ich habe das glaube ich schon mal erwähnt, mit der dramatischen Plausibilität nicht so viel Mühe gegeben wie Aeschylus und Sophokles, wenn er hier sagt, ich komme hier, nachdem ich die salzige Tiefe des Meeres verlassen habe, ich Poseidon. Er weiß ja, dass er Poseidon heißt und es ist sonst niemand auf der Bühne außer der trauernden Hekabe, die ihn nicht sieht oder hört. Das ist natürlich eine klare Bemerkung ans Publikum, wobei ich nicht glaube, dass sich irgendjemand über seine Identität nicht im Klaren war. Wahrscheinlich hat er einen Dreizack dabei gehabt und wenn jemand auf dem Bühnendach erscheint, was schon mal klar ist, Gott, und dann noch einen Dreizack hat, ist völlig klar, dass es Poseidon sein muss. Ja, er nimmt Abschied von Troja. Er ist sehr traurig darüber, dass diese Stadt jetzt, Vers 8, 9, in Schutt und Asche liegt, verwüstet und zerstört, olole portetes, zerstört, vernichtet ist. Nämlich der Phoker Epeios, Mechanaisi Palados, durch die Tricks könnte man Mechanais hier oder vielleicht übersetzen oder in Anlehnung an Steinmann durch die Tücken der Pallas Athena, eben Epeios, der Odysseus hat die Idee mit dem Pferd gehabt, aber Epeios hat es gebaut und Pallas Athena eben als eine der Hauptunterstützerinnen der Griechen und dann noch also persönliche Schutzgöttin von Odysseus, steckt natürlich letztendlich dahinter. Poseidon erzählt dann kurz die Geschichte mit dem Pferd. Und das führte eben dazu, Vers 16, 17, dass es von Grund auf, dass also die Stadt zerstört ist und auch Priamos von Grund auf, gefallen, im Tod gefallen ist, an den Stufen des Altars von beschützenden Zeus. Hier steckt, also Poseidon bringt so einige kleine Stiche an, also erstmal negativ über Athena. Nebenbei, Sie kennen sie vielleicht eher unter Athene und fragen, wenn Sie sich fragen, Athene, Athena, ja, wie heißt sie denn eigentlich nun? Athena ist die attische Namensform, Athene, die ionische. Homer schreibt ja ionisch. Ich nenne sie hier immer Athena, weil wir ja hier im attischen Bereich sind. sollte eigentlich auch nicht passieren, schwingt damit natürlich mit, dass Priamos ausgerechnet am Altar, an den Stufen des Altars, des beschützenden oder beschirmenden Zeus erschlagen worden ist. Das heißt, der höchste Gott, noch dazu in seiner Funktion als Schützer, hat Priamos nicht geholfen, als er an diesem Altar umgebracht wurde. Dann erfahren wir, dass also gerade die Beute zu den Schiffen geschleppt wird und die Griechen so in fröhlicher Aufbruchsstimmung sind. Ich aber, fährt er dann fort, Vers 23, ich werde ja besiegt von der argivischen Göttin Hera und von Athena, die Phryger, die Trojaner werden gern als Phryger bezeichnet, gemeinsam vernichtet haben. Ich verlasse das ruhmvolle Ilion und meine Altäre. Interessant sind dann die Verse 26, 27. Eremia ga polin hot an la beka ke no seita tuntion ude timas taitelei. Denn wenn Einöde oder Verlassenheit Eremia, zwar schlimme Einöde, eine Stadt erfasst, dann kranken die Belange der Götter und wollen nicht mehr verehrt werden. Das heißt, Götter, wir wissen ja schon, dass das Verhältnis zwischen Menschen und Göttern so ein Verhältnis des Do und Des ist. Götter wollen auch verehrt werden und wenn eben eine Stadt zerstört und verlassen ist, dann wird ihnen keine Verehrung mehr zuteil. Und ja, man kann etwa sagen, etwas pragmatisch, Poseidon sagt jetzt, was soll ich hier noch? Keiner opfert mir mehr. Also habe ich hier nichts mehr verloren. Er führt dann wieder ein bisschen in die Situation ein, was natürlich auch mehr für uns das Publikum als für irgendjemanden sonst gedacht ist. Wir erfahren hier, dass die Troerinnen eben die von der Verlosung ausgenommen worden sind in den Zelten, die man sich auf der Bühne vorstellen muss, sind und dort eben darauf warten, dass sie den führenden Leuten im Heer zugesprochen werden. In 45, 46 dann der Abschiedsgruß. Alopot Eutychusa, Chairemoi Polis, Xestonte Pyrgom, Eise Mediolesin, Palastios Pais, Est an en Batreus Eti. Lebe mir wohl, Stadt und festgefügte Turmanlage. Wenn dich nicht von Grund auf zerstört hätte Pallas, die Tochter des Zeus, dann wärst du noch auf deinen Fundamenten. Also die Schuld wird ganz eindeutig Pallas zugewiesen an dieser Katastrophe. Und Poseidon nimmt Abschied und als wäre es das Stichwort, tritt Pallas genau in diesem Moment auf. Das ist natürlich kein Zufall. Poseidon, der eigentliche Schutzgott von Troja, hat ihr gerade die Schuld zugewiesen an der Katastrophe von Troja. Und jetzt kommt sie direkt und sie kommt auch tatsächlich so erstmal ein bisschen unsicher und sehr höflich. Frei gesagt, ist es okay, wenn ich mich dir jetzt nahe, Onkel, in Klammern, ich weiß ja, dass du keinen besonderen Grund hast, dich über meine Gesellschaft zu freuen. Sie will eben Lysasan, Echtran, Tänpaos, die frühere Feindschaft lösen und ihn ansprechen. Und Poseidon nickt, Exestin, es ist erlaubt, denn ja, egal was du jetzt ausgefressen hast, so, wir sind ja doch eine große Familie und unter Verwandten sehen wir uns immer gern, liebe Nichte, etwas salopper formuliert. Athena freut sich, dass er auch freundlich zu ihr ist und will ihm einen Vorschlag machen. Damit kommen wir dann auf Seite 6. Poseidon, sie will eben einen Vorschlag betreffend Troja machen und Poseidon fragt sich zuerst, ob sie womöglich jetzt auf ihre alten Tage, kann man bei einer jungen Göttin nicht sagen, aber jetzt so spät Mitleid mit Troja bekommen hat. Aber Athena verneint das. Das ist nicht ihr spezielles Movens, sondern Vers 65 folgende: Tus men prin echtrus troas euphranai telo stratot achaio noston embalein picron. Den mir früher feindlichen Troern will ich eine Freude machen, dem Heer der Achaier aber eine bittere Heimfahrt auferlegen oder wörtlich auf sie draufwerfen. Dieser Satz ist nicht unproblematisch, darauf komme ich gleich noch zurück. Und jetzt kann sich Poseidon eine kleine Kritik doch nicht verkneifen. Tito de pedas allot eis alustropus miseiste lian kai phileison antyches. Warum springst du denn so bald hierhin, bald zu anderen Wendungen? Man kann durchaus etwas moderner sagen, warum bist du so sprunghaft? Und hast und liebst allzu sehr, wem du begegnest. Hier drückt er also eine gewisse Distanziertheit aus, aber das ist jetzt schon das Böseste, was er zu Athena sagt. Und Athena fragt ihn wiederum, uk oist hybris teisan, ne keiner us emus, weißt du nicht, dass an mir gefrevelt wurde und an meinen Tempeln? Da das Wort Frevel ja so ein bisschen christlich belastet ist, auch vielleicht nochmal kurz zur Erinnerung, was eben in der Hybris drinsteckt. Die Grundbedeutung der Hybris ist so eine Grenzüberschreitung. Man tut etwas, was man nicht tun darf. Das kann im harmlosen Bereich sein, dass man jemandem eine Ohrfeige gibt. Das ist eine Grenzüberschreitung gegenüber der körperlichen Unversehrtheit des anderen. Und eine Grenzüberschreitung gegenüber den Göttern ist eben das, was wir Frevel nennen. Es kann auch eine Misshandlung sein, also weißt du nicht, dass ich und meine Tempel misshandelt wurden? Poseidon weiß es, ich weiß, als Ajas Kassandra mit Gewalt weggeschleppt hat. Und dafür nichts, ergänzt Athena, von den keine Strafe von den Athenern, von den Achaiern, erlitten hat. Und das, obwohl, jetzt tritt Poseidon ein bisschen nach, und doch haben sie ja Ilion durch deine Kraft erobert. Das ist eben der Punkt, der Athena erzürnt. Sie hat den Griechen zum Sieg verholfen. Kassandra flüchtet sich, als Troja erobert wird, an ihren Altar. Und wird dann von Ajas, das ist nicht der berühmte Ajas, Telamons Sohn, sondern Ajas der Lokra, auch der kleine Ajas genannt, sie am Altar oder auf dem Altar Athenas vergewaltigten. Und das ist natürlich, das ist ein religiöser Frevel, der als solcher praktisch nicht mehr zu überbieten ist, und Ajas erfährt dafür eben keine Bestrafung durch die Griechen, und deswegen nimmt Athena jetzt die Griechen, die sie einst unterstützt hat, sozusagen in Kollektivhaft. Man kann natürlich sagen, schön dumm von Ajas und schön dumm von den Griechen, aber realistisch, wenn man sich anschaut in Berichten von Kriegen, sei es in der Literatur, sei es in historischen Quellen, das ist eine gewisse Veranlagung im Charakter vieler Menschen zu geben scheint, dass sie sich so richtig in einen Blutrausch reinsteigern können, wenn sie dann eben etwas erobert haben und am Plündern sind, dann praktisch nicht mehr aufzuhalten sind, sondern morden, brennen und sengen, vergewaltigen, ohne sich noch irgendwie bremsen zu lassen. Und das natürlich, das muss ich gebildeten und kultivierten Menschen wie Ihnen gegenüber nicht betonen, völlig unabhängig von ihrer landsmannschaftlichen Herkunft. Damit nur mal nochmal ein kleiner Seitenhieb auf das grausige Geschwätz vom Edelmut der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg, den vor allem ja in letzter Zeit Leute wie Herr Gauland gerne verbreiten. Man muss sich nur die unzähligen Massaker, die die deutsche Wehrmacht vor allem in Italien und Griechenland angerichtet hat, und zwar nicht etwa von SS-Leuten, die natürlich dann gerne dafür vorgeführt werden, sondern von in Anführungszeichen ganz normalen Soldaten. Lesen Sie Thukydides, dann wissen Sie, dass Krieg, je länger er dauert, zu einer maximalen Entmenschlichung und Verrohung führt. Okay, aber zurück zum Text. Hier muss man sagen, gibt es dann glücklicherweise die Götter als Instanz, die unmittelbar auf sowas reagieren. Aber wenn Sie sich anschauen, warum sie reagieren oder warum Athena reagiert, sie reagiert nicht, weil das ein furchtbares Verbrechen wäre, jetzt aus menschlicher Sicht, Menschen zu ermorden oder zu vergewaltigen, sondern sie reagiert, weil sie in ihrer Ehre dadurch beleidigt worden ist. Man muss leider vermuten, hätte Ajas Kassandra irgendwo auf der Wiese vergewaltigt, wäre es ihr wurscht gewesen. Aber dass es ausgerechnet auf ihrem Altar geschieht, das ist natürlich ein unfassbarer Frevel. Und vor dem Hintergrund kann man auch ein bisschen in Frage stellen, wenn Athena in Vers 65 gesagt hatte, ich möchte den Trojanern eine Freude machen, kann man sich fragen, naja, wie groß wird die Freude wohl sein? Die Männer sind eh alle tot, die können sich nicht mehr freuen. Und ob die Frauen, die gerade im Begriff sind, versklavt zu werden, jetzt so in erster Linie das Problem haben, sich zu sagen, naja, ist ja nett, jetzt geht's den Griechen auch an den Kragen. Vor allem, wenn man bedenkt, also Euripides sagt das hier nirgendwo, es schwingt natürlich mit, wenn jetzt im Seesturm viele Schiffe der Griechen untergehen, dann sind da natürlich die trojanischen Gefangenen auch mit drauf. Ne? Also die Freude ist dann doch sehr relativ. Poseidon freut sich aber natürlich darüber, okay, jetzt er kann ja dann sich austoben mit etwa, er will ja sowieso den, wünscht ja sowieso den Griechen Böses. Dass Athena da jetzt noch mit ihm zusammenarbeiten will, freut ihn besonders, und es wird jetzt auch, Athena hetzt ihn noch richtig auf, wenn sie in 84 folgende sagt, fülle mit Leichen den gewölbten Winkel von Euboea, also die Buchten von Euboea, damit sie in Zukunft lernen, meine Heiligtümer fromm zu verehren und die anderen Götter auch zu ehren. Also Fülle mit Leichen ist ja schon so eine durchaus drastisch. Den bösen Ajas erwischt's dann in einer Koproduktion von Poseidon und Athena. Poseidon lässt sein Schiff an einer Klippe zerschellen. Ajas klettert auf die Klippe rauf und wird da dann von Athena mit dem Blitz, den sie sich von Zeus geliehen hat, erschlagen. Also der kriegt definitiv, was er verdient hat. Andere, ja, nehmen meistens ja zu einem guten Teil ja auch ein schlimmes Schicksal. Der am besten aus allem rauskommt, ist letztendlich Menelaos. Dem passiert eigentlich nichts. Menelaos hat halt das Glück, dass er der Schwiegersohn von Zeus ist. Ne? Dadurch ist man schon so eine gewisse herausgehobene Situation, da Helena ja eine Tochter von Zeus ist. Das Wichtigste an diesem ganzen Prolog sind aber die letzten drei Verse. die auch viel zitiert und behandelt sind. Moroste, Poseidon schließt den Prolog mit den Worten ab. Moroste, Tnaeton, hostis ec porte poleis, nauste tymbus, tieraton kekmekoton, eremiadus autos ole tysteron. Töricht aber von den Sterblichen, wer immer Städte von Grund auf zerstört, und Tempel und Gräber, die Heiligtümer, der wörtlich der Ermüdeten, ein Euphemismus für Tote, entspricht wohl so ungefähr unserem Entschlafenen, indem er sie der Verödung preisgibt und später selbst zugrunde geht. Wenn man den Gedanken so weiterspinnen will, dann sind es diese drei Verse hauptsächlich wahrscheinlich, mit denen sich Euripides zu Beginn der sizilischen Expedition, die mit so viel Hurra-Patriotismus begonnen wurde. Jetzt habe ich den Anfang des Satzes vergessen, den Zorn der Athener, den er sich damit möglicherweise zugezogen hat, weil das ja nun eine Äußerung ist, die mit Hurra, wir machen Krieg, schlecht zu verbinden ist. Es ist durchaus umstritten, ob das eine generelle pazifistische Äußerung ist, also Krieg als Krieg generell verurteilt. Das wäre in der antiken Literatur ziemlich einzigartig. Und ich habe das während meines Studiums, war ich davon überzeugt, dass Euripides es so meint. Dann möchte ja der gerne, dass die Autoren, die man liebt, dann auch das schreiben, was man gerne hören möchte. Ich fürchte allerdings, dass der neue Kommentator Kovac doch recht hat, dass er, das lässt sich eben auch philologisch begründen, es mit der Einschränkung versieht, Städte zu zerstören, selbst ist noch keine Torheit, sondern eben das, was daraus folgt, nämlich Tempel und Gräber. Das heißt, wenn man, ja, ganz modern gesprochen, wenn man beim Krieg führen die Spielregeln des Völkerrechts missachtet, also durch Poseidon konzentriert es jetzt auf religiöse Frevel, dadurch über die Stränge schlägt. Man kann das aber in jedem Fall als eine Warnung verstehen. Und das hat natürlich für das ganze Stück eine eminente Bedeutung. Gäbe es den Prolog nicht, ich habe selbst mal spaßeshalber die Troerin auch einmal ohne Prolog gelesen. Natürlich ist es dann, man weiß ja, dass es ihn gibt. Teile des Prologs waren übrigens, insofern habe ich ihn in sehr angenehmer Erinnerung, waren Bestandteile meiner griechischen Examensklausur. Und ich hatte also das größte denkbare Glück, ich hatte den Text 2 Tage vorher übersetzt. Und dachte mir, als ich es dann geschrieben habe, nur, wenn du jetzt keine 1 schreibst, dann verzeihst du dir das dein ganzes Leben lang nicht. Zum Glück gab es keinen Anlass, mir was nicht zu verzeihen. Ich habe, und das kann ich jetzt an alle Leute, die hier noch Examen machen wollen, ihnen auch nur sagen, versuchen Sie sich in die Psyche Ihrer Prüfer reinzuversetzen, was die toll finden. Denn man wird gerne auch bei mündlichen Examina, also ich bringe in Examina nur Texte, die ich toll finde. Das heißt, sie brauchen nicht mit Schlachtschilderungen zu rechnen. Und ich habe mich in die Psyche meines Lehrers Hans-Joachim Newiger versetzt und mich so erinnert, was hat er schon mal so gesagt, was findet er besonders großartig. Und dann hatte ich mir so ein, ja, einen kleinen Kanon der Texte erstellt, von denen ich dachte, die findet er toll. Und das war der vorletzte, den ich übersetzt hatte. Weg aber wieder von diesem Pragmatischen zum Stück. Hätte man den Prolog nicht, dann wäre das ganze Stück unendlich einfach nur das unendlich traurige Schicksal der Troer und Troerinnen. Hat man den Prolog, dann weiß man, dass alles Handeln der Griechen unter dem drohenden Verhängnis steht. Und das bietet einem dann das, was ja, Nadine, ich gucke dich jetzt mal gerade an, du hast das ja in deiner WHA noch behandelt, Aristoteles, wenn Menschen etwas einfließen, die es nicht verdient haben, einfach nur was Abscheuliches passiert, dann ist das nicht tragisch, sondern scheußlich einfach. Wenn das Ganze aber in einen Sinnzusammenhang gestellt wird, wir haben also so ein bisschen, wir können als Publikum den Trost gewinnen, naja, die, die diese grässlichen Frevel begehen, die Sieger, die werden auch bestraft. Zwar hinter der Bühne, aber wir wissen, dass sie bestraft werden. Und dadurch wird das Ganze dann vielleicht etwas weniger unerträglich. Also das ganze Stück ist vor dem Hintergrund des Prologs anders zu lesen. Das Wüten der Sieger führt sie eben letztendlich nicht zum Erfolg und zeigt ihre Torheit ganz besonders, die sich natürlich am schrecklichsten manifestiert in der, ja, barbarisch, jetzt wirklich im Barbare, im pejorativen Sinne Grausamkeit, ein Menschenopfer darzubringen, eben Polyxena am Grabe Achills zu schlachten und eben den kleinen Astyanax, ein Kleinkind, zu ermorden, bloß weil das Pech hatte, der Sohn von Hektor zu sein und sie, die Griechen, Angst hatten, dass, wenn er erwachsen ist, er mal so werden könnte wie sein Vater. Trotzdem, insofern kann man sagen, um das jetzt in den Kontext, unter dem ja das Ganze steht, einzubinden, dass Poseidon hier durchaus eine positive Rolle spielt. Aber auch hier muss man festhalten, nicht frei, was eben ganz typisch für die euripideischen Götter ist, nie ganz frei von Egozentrizität. Die Götter wirken also auf das Leben der Menschen nicht einfach ein, weil sie Mitleid mit den Menschen haben. Poseidon tut ja nichts mehr für die gefangenen Troerinnen, sondern sie können durchaus Gerechtigkeit üben, aber nur, wenn sie selbst irgendwie beleidigt worden sind. Das heißt, wenn sie durch menschliches Fehlverhalten in ihrer Göttlichkeit irgendwie beeinträchtigt worden sind. Das wäre die Lehre aus diesem Prolog der Troerinnen. Haben Sie dazu Fragen? Herr Böhm, sind Sie inzwischen wieder dabei? Ich sehe nach wie vor einen schwarzen Bildschirm und Ihre gehobene Hand. Und jetzt geht immerhin das durchgestrichene rote Mikrofon weg. Aber sagen Sie was? Nach wie vor höre ich nichts. Ja. Deutschland, digitales Entwicklungsland, ja, zwischen Bulgarien und Moldawien europaweit. Haben sonst andere von Ihnen Fragen, Bemerkungen? Ah, Herr Böhm, jetzt sehe ich Sie sogar. Jetzt bin ich auch gespannt, ob ich Sie auch noch höre. Schalten Sie noch mal Ihr Mikro ein. Sie sagen was, ich sehe es, aber ich höre nichts. Sie sind aber auch noch stumm geschaltet angeblich. Und jetzt sprechen Sie, aber Sie sind immer noch stumm geschaltet. Können Sie irgendwas an der Stummschaltung Ihres Mikros machen?
Ist es theoretisch möglich, dass...
Jetzt ist die Stummschaltung weg. Sagen Sie was.
Nee, das war ich gerade. Ich wollte Ihnen den Tipp geben. Vielleicht können Sie ihn also auf laut stellen. Geht das?
Also eben... ich weiß nicht, ob ich das kann. Ah, jetzt ist die Stummschaltung auch angeblich weg. Herr Böhm, versuchen Sie noch mal was zu sagen. Aber Sie sind leider nicht zu hören. Also da ist dann irgendwie doch der Wurm drin. Ja, tut mir leid. Sie können ja eigentlich, wenn Sie eine Frage haben, können Sie ja auch per Chat stellen. Dann... Während Sie vielleicht dann was chatten, frage ich in die Runde, ob sonst noch jemand Fragen Bemerkungen hat. Herr Landenberger.
Ja, danke. Es kommt eben darauf an, ob wir jetzt noch bei den Trojanerinnen bleiben, weil meine Frage betrifft eher generell die Rezeption und nicht eine bestimmte Textstelle.
Können Sie auch gerne generell fragen.
Okay. Es gibt ja auch eine Übersetzung der Trojanerin von Martin Opitz von 1625. Und da würde mich interessieren, ob das die älteste deutsche Übersetzung einer antiken Tragödie ist. Also ich sage bewusst antik und nicht griechisch, weil er, meine ich, die lateinische Vorlage von Seneca hatte.
Ja, also ich kann Ihnen jetzt nicht präzise sagen, ob es die älteste ist. Ich vermute nicht. Aber was Sie sagen, ist richtig. Im 16. Jahrhundert hat man die griechischen Tragödien zwar eifrig rezipiert wieder im Zuge der Renaissance, aber ganz überwiegend entweder in lateinischen Übersetzungen oder eben über die Seneca-Tragödien. Es gibt ja von Seneca auch eine Tragödie Troades, die, wenn Sie mir die Bemerkung gestatten, neben Euripides Troerin sich etwa so ausnimmt wie ein Glühwürmchen neben der Sonne. So. Seneca hat als Tragiker, das ist jetzt etwas übertrieben, aber der Tragiker Seneca ist nicht das, was ich am meisten schätze an ihm. Aber tatsächlich ist im deutschsprachigen Raum konnten im 16. Jahrhundert noch relativ wenige Leute Griechisch. Die bedeutendste Ausnahme ist Philipp Melanchthon, der seit seinem 24. Lebensjahr eine Griechischprofessur in Wittenberg hatte. Damals konnte man fast leichter Professor zu werden als heute. Aber sonst hat man tatsächlich überwiegend, also entweder die lateinischen Versionen von Seneca oder lateinische Übersetzungen rezipiert. Auch, das ist ja eins der großen Probleme seiner Übersetzung, Luther konnte zwar auch Griechisch, aber hat eben vielleicht nicht so besonders gut und hat bei seiner Bibelübersetzung eben doch immer wieder in Hieronymus Vulgata geschaut, also die lateinische Bibelversion. Dass Griechisch wieder so richtig ins Bildungsbewusstsein in anderen Ländern, weiß ich nicht, wie es ist, aber in Deutschland eingedrungen ist, das ist erst im 18. Jahrhundert, wirklich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts im Zuge der Aufklärung und Klassik. Und dann hat es eigentlich für mehr als 100 Jahre Latein auch verdrängt. Ja, weitere. So, jetzt sehe ich eine Nachricht. Dann, Herr Böhm, vielen Dank. Herr Böhm schickt die Nachricht, da können Sie im Chat selbst sehen, dass die Weltenteilung in der Ilias im 15. Gesang, also im Omikron 184 folgende ist und dass Steinmanns Odyssee-Übersetzung als Taschenbuch im Inselverlag erschienen ist. Dankeschön. Ja, weitere Fragen, Bemerkungen? Dann kann ich mich jetzt tatsächlich noch ein paar Minuten Hades oder Pluton widmen, dem dritten der Brüder, über den am wenigsten zwar zu sagen ist, aber doch ein bisschen mehr, als sich in 7 Minuten sagen lässt. In gewisser Weise wäre es geschickter gewesen, jetzt direkt zu Athena, unserer nächsten Hauptperson, überzuleiten, weil sie ja in den Troerinnen auch vorkommt. Aber ich habe dann im Endeffekt doch, also nicht, weil ich Angst vor dem Zorn des Hades hätte, aber doch gedacht, dass ich die drei Brüder beisammen lasse. Und wenn wir uns direkt eine der wenigen bildlichen Darstellungen, die es von ihm gibt, anschauen. Dann, jetzt sollten Sie ihn sehen und hoffentlich gleich noch in, Moment, wieso ist er jetzt wieder da? Da ist er. Die römische Kopie eines griechischen Originals, auch aus dem 5. Jahrhundert vor Christus. dann sieht der da eigentlich gar nicht so finster aus. Ernst zwar, aber jetzt nicht irgendwie bösartig. Man könnte ihn auf den ersten Blick leicht mit Zeus verwechseln. Wobei, er hat eben auch lange lockige Haare und einen voluminösen Vollbart. Der Unterschied zu Zeus ist, erinnern Sie sich an die Anastolae, typisch für Zeus ist eben der nach oben gehende Haarwirbel, während Hades so einen richtigen Mittelscheitel mit nach unten gehenden Locken hat. Der, was ich selbst erst ganz spät erfahren habe, Sie finden Hades sehr gerne mit einem Zweizack dargestellt. Das ist neuzeitlich. Das kommt erst in der Renaissance auf. Auf die Weise wollte man ihn eben wohl besser von Poseidon unterscheiden. In der Antike gibt es keine einzige Darstellung von ihm mit einem Zweizack. Und jetzt, Moment. Jetzt muss ich Ihnen hier gerade noch einen Hades zeigen, der einfach so wundervoll kitschig ist. Den habe ich mal auf Rhodos gekauft. Da hat er einen Zweizack. Das ist also so Hades für Touristen mit Kerberos. Der Boatfackel gehört eigentlich nicht dazu. Der hat sich aber gerade dem Hund auf den Rücken gesetzt. Aber in der Ikonografie doch vergleichbar mit dem Hades, den Sie auf dem Bildschirm sehen. Wovon man sich eben frei machen muss, man kann ja also Vorstellungen der Unterwelt, von da aus ist es kein so weiter Weg zur Hölle und in der Neuzeit wird Hades gerne als so eine Art Vorläufer des Teufels betrachtet. Das ist er in keiner Weise. Er sieht ja auch nicht so aus. Unsere typische Teufelsikonografie ist ausgerechnet, ich kann Ihnen leider nicht mal sagen, warum, durch den eigentlich harmlosen Hirtengott Pan beeinflusst. Also die Hörner und der Box oder Pferdefuß, die kommen ja von Pan her. Hades ist auch nicht grausam oder bösartig. Hades ist einfach deshalb jemand, dem man lieber aus dem Weg geht, weil er eben der Herrscher der Unterwelt ist und dass er zwei ganz unterschiedliche Aspekte hat, wird in seinen beiden Namen auch deutlich. Hades heißt er eigentlich, also die Unterwelt ist nach ihm benannt, nicht er nach der Unterwelt, also er ist zuerst da. Und Hades, das sieht man deutlicher an der ionischen Form Aides, heißt, oder auch manchmal auch Aidoneus, heißt der Unsichtbare. So heißt er entweder, das ist nicht ganz geklärt, weil er eben ja normal unter der Erde wohnt und damit nicht sichtbar ist, oder weil er eine Tarnkappe hat, mit der er sich unsichtbar machen kann. Das wäre also so eine Art Tarnumhang à la Harry Potter. Und wenn jemand sich unsichtbar machen kann, ist das natürlich an sich schon unheimlich. Pardon, unter dem Namen Hades ist er also der Herrscher der Unterwelt. Unter seinem Zweitnamen Pluton, der Reiche, verkörpert er so die positiven Aspekte. Also ist er der Gott der Bodenschätze, der die Reichtümer der Erde spendet. Und unter dem Namen Pluton ist er ja auch in die römische Mythologie eingegangen, Pluto. Und wenn Sie sich jetzt fragen, das nur am Rande, warum der Hund von Mickey Mouse Pluto heißt, im Jahr 1930 hat der Astronom Clyde Tombaugh den Planeten, jetzt nur noch Zwergplaneten Pluto, entdeckt. Und im selben Jahr hat Walt Disney den Hund Pluto erfunden. Er ist also nicht primär nach dem Unterweltsgott, sondern nach dem Planeten benannt. Aber Hades Pluto in der Unterweltsgott diese beiden Aspekte hat, will ich Ihnen noch auf den nächsten beiden Bildern zeigen, hier zusammen mit seiner Gemahlin Persephone, die ja ursprünglich auch eine Fruchtbarkeitsgöttin ist, Tochter der Demeter und des Zeus. Und der einzige bekannte Mythos, der sich ja um Hades Pluton rankt, ist, dass er sich eben in Persephone, die auch noch seine Nichte ist, verliebt hat und sie in die Unterwelt entführt und sie mit einem fiesen Trick an die Unterwelt bindet. Das ist eher ein Märchenmotiv. Wer in der Unterwelt Granatäpfel nascht, der gehört der Unterwelt an und kann von selbst nicht mehr raus. Es wird aber Demeter, die Mutter, hat dann ein eindrucksvolles Erpressungspotenzial, indem sie einfach sagt, als Göttin eben der Fruchtbarkeit, ich lasse auf der Erde nichts mehr wachsen, bis die Menschen alle verreckt sind und die Götter nicht mehr verehren. Und dieser Erpressungsakt ist dann erfolgreich. Es gibt einen Deal, der ursprünglich so aussieht. Es gibt dann später die halbe-halbe Version, dass eben Persephone 4 Monate in der Unterwelt bleibt und 8 Monate oben auf der Erde oder im Himmel ist. Und das ist ganz ursprünglich offenkundig eine Erklärung für die Jahreszeiten. Wenn die junge Fruchtbarkeitsgöttin Persephone eben auf Erden wandelt, ist Frühling und Sommer. Und wenn sie, wir gehen da nur von 3 Jahreszeiten aus, wenn sie in der Unterwelt ist, ist Winter, wenn nichts wächst. Also jetzt ist sie zurzeit gerade in die Unterwelt. Und sie hat damit eben auch eine Doppelnatur. Eigentlich ist sie ein schönes, junges Mädchen mit ganz positiven Attributen, aber eben als Unterweltsgöttin dann auch die finstere Herrscherin der Toten. Hier auf diesem auf dieser Bildtafel, einem Pinax aus einem Persephone-Heiligtum in Lokroi aus dem 5. Jahrhundert vor Christus, gucken allerdings beide eigentlich ganz freundlich, sitzen da nebeneinander auf dem Unterweltsthron mit einem Hahn zu ihren Füßen, das ist auch ein beliebtes Unterweltsymbol, aber haben eben Ähren in der Hand und auch Hades selbst, nicht nur Persephone, hat so einen Strauch so mit diesen Pflanzen, also selbst er erscheint also in einem Fruchtbarkeitskontext hier in einer etwas jüngeren Vasenmalerei sind die beiden nochmal zusammenzusehen. Also Hades ist durchaus ein ambivalenter Gott. Er ist nicht nur finster, aber dass man trotzdem eher Angst vor ihm hatte, das will ich Ihnen dann zu Beginn der nächsten Sitzung noch darstellen. Wiederum können Sie Fragen, die Sie eventuell noch haben, in die nächste Sitzung dann rüberretten. Und hauptsächlich werden wir uns dann in der nächsten Sitzung aber mit Athena beschäftigen. Bis dahin, machen Sie es gut, bleiben Sie gesund.